Hört ihr die Vögel im Hintergrund? Wir sind wieder draußen. Wir haben es in der vergangenen Folge angekündigt. Wir nehmen einfach jetzt nochmal draußen auf. Obwohl heute ist das Ganze so ein kleiner Risky Play.
Bisschen, weil es Regen angesagt. Wie viel Prozent haben wir eigentlich noch für die Wahrscheinlichkeit?
Jetzt für 20 Uhr, also bis 19.27 Uhr, wenn wir aufzeichnen. Und wir haben noch 40% Regen um 20 Uhr.
Okay. Also ist gar nicht mehr so risky.
Es ist immer weniger geworden.
Ja.
Okay.
Also wir sind ja Gott sei Dank in Dresden, wo es nie regnet.
Es ist zwar immer angekündigt, aber es regnet nie. Herzlich willkommen zum Filmmagazin. Lukas hier.
Martin hier.
Und wir sprechen über Filme. So, das ist eigentlich, it's basically that. Wir sitzen heute zum zweiten Mal draußen und reden über Filme, weil es drinnen auch unangenehm ist. Draußen ist auch nicht gerade angenehm, ist auch sehr warm.
Aber ab und zu auch ein paar Züge, die ihr vielleicht im Hintergrund ganz leicht hört.
Aber es wurde uns ja auf Instagram mitgeteilt, wo ihr uns auch gerne schreiben könnt, wurde uns mitgeteilt, dass es gar nicht so schlimm ist und dass es sich gut anhört.
Wenn es sich doch schlimm anhört, dann könnt ihr uns, wie gesagt, über Instagram erreichen, auch über Twitter, auch über per Mail.
Filmmagazin.audio ist auch eine gute Adresse in den Kommentaren auf jeden Fall. Da erreicht es uns ganz direkt, würde ich sagen.
Hast du, finde ich, auch ein neues, schönes Bild rausgesucht für die Webseite?
Ich habe
gesehen, was wir gemacht haben im letzten Mal.
Genau, ihr könnt euch mal angucken, wie wir hier draußen sitzen und Folge aufnehmen, wenn ihr auf filmmagazin.audio geht. So, aber bevor wir jetzt wieder uns verquatschen und wieder über irgendwas reden, nicht über Filme, die wir ja so ein bisschen hintergründiger betrachten wollen, also nicht die aktuellen Kinostarts, sondern eher so, ja, das gesellschaftlich Relevante bei Filmen, steigen wir auch ein. Wir haben heute ein Thema, ne?
Ja.
Du hast hier eine Herzensangelegenheit ausgegraben.
Eigentlich habe ich von dir ein Format geklaut, was wir dann nächste Woche machen, wo wir uns dann einfach einem Überthema dann über mehrere Filme nähern. Mhm. Filme, die es gut gemacht haben oder schlecht gemacht haben. Ja. Das Thema jetzt für die nächste will ich gar nicht verraten. Aber ich bin mal anlässlich des Finales von Better Call Saul, der Prequel-Serie zu Breaking Bad, die jetzt an Tag dieser Aufnahme vor 2 Tagen zu Ende gegangen ist. Und man könnte über Better Call Saul sehr, sehr lange sprechen, was ich auch gar nicht machen möchte, weil es ehrlich gesagt wahrscheinlich auch viele Leute auch erst noch gucken werden oder gucken wollen, dass es auch ein bisschen zu frisch ist. Aber das eine Besonderheit auf jeden Fall, die auch immer wieder im Gespräch ist oder auch immer wieder eine neue Staffel von Better Call Saul gekommen ist oder auch für Breaking Bad damals noch aktuell war, die immer wieder betont wurde, was die Serie oder die Serien irgendwie einzigartig machen, ist, dass sie extrem langsam sind. Ja. Dass sie extrem lange brauchen, in ihren einzelnen Folgen Geschichten zu erzählen.
Ja.
Und dass dieses langsame Erzähltempo aber nicht als Kritik gemeint ist, in den allermeisten Fällen, sondern wirklich als Lob ausgehändigt wird, dass es sich wirklich die Zeit nimmt, eine Geschichte zu erzählen. Dass es irgendwie, obwohl es sich so langsam erzählt, trotzdem faszinierend ist. Obwohl es andere Serien hätten das irgendwie in 2 Minuten erzählt, die Serie braucht dafür eben 5 Minuten für jede kleine Szene. Auch wenn sich Charaktere unterhalten, dass sie erstmal 3 Minuten um heißen Brei drumherum reden, so ein bisschen Charakterisierung haben. Und dann kommt es erst zu dem Gespräch, wo es eigentlich um die Story geht.
Ich glaube, in dem Fall kann man auch sagen, langsam ist nicht gleichbedeutend mit langweilig.
Korrekt.
Das ist wichtig. Wobei, ich muss ehrlich sagen, als du von dem Thema erzählt hast, habe ich erst mal nachdenken müssen, was fällt mir denn eigentlich ein, jetzt mal von gut Breaking Bad ist, wirklich auch relativ langsam, da hat man aber auch gute, also man sieht auch viele so Aerial Shots, also die Gegend dort ist relativ gut, wird relativ gut gezeigt.
Albuquerque kannst du noch sehr gut von Straße zu Straße unterscheiden, wenn du die Serie geschaut hast.
Genau, ja. Genau. Die Frage ist halt, das geht da auf, aber ich habe dann so gedacht, wo denn noch? Und ich habe gar nicht so viel gefunden. Ich habe ein paar Sachen gefunden, wo es mir aufgefallen ist, aber gar nicht so viel. Aber vielleicht fängst du an.
Möchtest du jetzt ein positives oder ein negatives Beispiel?
Mach erst mal ein positives, würde ich sagen.
Steig mal gut ein. Okay.
Fang mal gut an.
Ich habe gleich sozusagen 3 Filme, die ich mal zusammenfasse zu einem, weil die gehören auch zusammen.
Mhm.
Das ist eine Trilogie. Das ist die Before-Trilogie. Mhm. Also Before Sunrise, Before Midnight.
Ja.
Diese Liebestrilogie, kann man sagen, in der wirklich auch so auf einem ganz oberflächlichen Level relativ wenig passiert, weil sich einfach nur 2 Menschen kennenlernen, sich ineinander verlieben.
Mhm.
Und man dann in diesen 3 Filmen dann die Beziehung mehr oder weniger sieht, wie sie sich vertieft wird oder auseinandergeht, wieder zusammenkommt. Das Besondere an der Filmreihe ist, dass die alle 9 Jahre erschienen ist, also 1995 ist der erste Teil erschienen, dann 9 Jahre später der 2. Teil und 9 Jahre später der 3. Teil.
Ja.
Und so sieht man auch die Veränderung der Beziehung auch natürlich direkt an den Schauspielern, an Julie Delpy und Ethan Hawke. Das ist natürlich zum einen sehr besonders, dass du dann so mit den Charakteren natürlich mitgewachsen bist und dass auch die Charaktere und die Schauspieler haben auch selber an dem Drehbuch mitgeschrieben, dass sie aber auch Zeit hatten, mit ihrem Charakter zu wachsen und sich dann zu überleben. Okay, es ist 9 Jahre später, was ist denn jetzt passiert in der Beziehung? Und die ganzen Filme, jeder der 3 Filme besteht im Prinzip nur strukturell daraus, dass diese beiden Hauptfiguren spazieren gehen.
Ist natürlich ein spannendes Konzept und auch ein spannendes Commitment für alle, die da teilgenommen haben, ja, glaube ich. Kann aber auch in die Hose gehen.
Kann absolut in die Hose gehen. Ich kann auch absolut nachvollziehen, wenn man sagt, das finde ich irgendwie blöd, da passiert mir irgendwie zu wenig und das ist irgendwie, ich habe es dann verstanden nach einer halben Stunde. Weißt du, jetzt laufen sie schon eine halbe Stunde jetzt geht es aber noch mal eine Dreiviertelstunde oder so. Ich glaube, die gehen noch so 90 bis 110 Minuten, jeder einzelne Film. Also eigentlich gar nicht so lange, aber so normale Spielfilmlänge. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem extrem langsames Erzähltempo. Weil die haben im Prinzip wirklich dann vielleicht 3-4 Stationen, wo sie kurz mal anhalten, wo kurz was anderes passiert. Aber ansonsten laufen sie einfach nur und diskutieren. Hm. Ich finde es aber trotzdem, weil es A natürlich toll geschrieben ist, weil das wirklich Menschen sind, die man wirklich kennenlernt, weil die dadurch durch diese 9 Jahre Zeitperiode sind die natürlich auch immer in einem anderen Lebensabschnitt. Ne? Man beginnt, dann sind sie so Mitte 20, lernt man sie kennen, da sind sie noch so voller Vision und Träume. Und das ist dann, sieht dann schon mal ein paar Jahre ein bisschen später
gebrochen,
aus. Gebrochen.
Von der Realität.
Von der Realität. Ne? Und das ist zum einen spannend zu sehen und natürlich auch, wie sich die Beziehung halt entwickelt. Mhm. Weil so wie der erste Film halt auch endet ist, das kann ich mal spoilern ungefähr, da kommen sie noch nicht zusammen, sie wollen sich aber noch mal wiedersehen, weil sie haben es jetzt für diesen einen Tag kennengelernt, sie merken, da ist was und ich melde mich auf jeden Fall bei dir, sozusagen. Und 9 Jahre später erfährt man dann, er hat nicht ganz so funktioniert.
Ja.
Und das ist allein schon eine tolle Ausgangslage, weil man dann natürlich auch immer noch merkt, dass der eine Person gerade mehr will als von der anderen und das ist so ein bisschen, aber sie wird sich doch irgendwie hingezogen, eher ein bisschen mehr und wie es so passiert. Und dann gibt es so auch, gerade im zweiten Teil gibt es ganz viele so kleine Szenen, wo diese Annäherungsversuche immer deutlicher werden, aber es nie ganz dazu kommt und es kurz davor ist und da entsteht auch so eine Art Spannung daher, obwohl es nur Dialoge sind, es nur Charaktere sind, die miteinander reden, sich mal ein bisschen näher kommen, mal wieder ein bisschen zurückgehen. Und deswegen finde ich, obwohl es so ein langsames Erzähltempo ist, finde ich spannend oder habe ich es mir sehr gerne angeschaut.
Ja, ja, ja. Okay, habe ich noch nicht gesehen, ich habe davon mal gehört oder gelesen.
Ja.
Aber müsste man wahrscheinlich nochmal schauen.
Das ist ja auch so ein klassischer Dialogfilm, ne?
Ja.
Also wo wirklich außer den Dialogen eigentlich nichts passiert.
Ja. Ich weiß
nicht, da gibt es ja auch, Tarantino ist ja dafür auch weltbekannt.
Wobei da auch viele Sachen passieren außerhalb der Dialoge, kann man sagen.
Aber es gibt dann auch immer wieder so 10, 15 Minuten Szenen, wo die dann so lang sind und nur gesprochen wird.
Ja. Ja, ich habe mir bei der ganzen Geschichte aufgefallen, dass ich, nicht nur, dass es mir schwer gefallen ist, überhaupt erstmal, also ich glaube, der Anteil der Filme, die, guten Tag.
Jetzt kommen wir Hunde, siehst du, das ist live.
Zwei Hunde, drei Hunde insgesamt. Aber das kommt vor.
Jetzt werden sie zurückgescheucht.
Ja.
Hören auf die Härchen. Gut.
Sehr gut. Also, wir sind nicht in Gefahr. Ich habe ja für Hunde was übrig. Die sehen auch äußerst niedlich aus. Sind alle drei anders. Egal. Was mir aufgefallen ist, mal abgesehen von der ganzen Geschichte, dass es deutlich mehr, meinem Eindruck nach, schnell erzählte Geschichten gibt. Und zunehmend auch schneller erzählte Geschichten als langsame. Mir aufgefallen, dass ich auch gar kein großer Fan von langsamen Geschichten bin. Irgendwie. Also einfach nur persönlich. Deswegen,
wirst du dann unruhig?
Ich werde unruhig und ich merke auch, dass das auf das Handy-Guck-Level steigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich dann auch ein Opfer des Zeitgeistes. Ich brauche schon, dass was passiert. Vor allem, wenn ich es im Kino gucke, weil da mache ich schon auch selber Handyverbot so für mich, aber zu Hause auf dem Sofa merkt man es dann noch extremer. Vielleicht stimmt es aber auch gar nicht, dass ich es gar nicht so sehr mag, sondern vielleicht mache ich es einfach nicht. Weißt du, ich gehe jetzt in langsame Filme nicht um, man geht sowieso jetzt irgendwie weniger ins Kino durch Corona oder seit Corona angefangen hat. Und dann lässt man sich auch nicht mehr so drauf ein. Dann geht man halt nur in, wir haben ja jetzt, nachdem wir uns über Dings gerantet haben, über Dr. Strange haben wir uns jetzt Thor angeguckt letztes Wochenende. Deutlich besser als Dr. Strange, finde ich. Egal. Der ist ja aber auch nicht ruhig.
Nee.
Also eher auch das Gegenteil davon. Das ist halt ein Actionfilm, ne? Ja. Ich weiß nicht. Aber es gibt trotzdem ein paar Sachen, die ich gut gefunden habe. Unter anderem ist mir, ne, mit dem ganz alten, den ich dann in meinem Kopf wiedergefunden habe, mache ich vielleicht später. Ich habe, mir ist, Gone Girl eingefallen und in dem Zug vielleicht auch gleich noch David Fincher an sich, weil der, also er erzählt nicht zwangsläufig langsam, Gone Girl ist relativ langsam, aber er weiß auf jeden Fall, wie er wann was einsetzt. So, also er hat so ein Pacing, das passt perfekt, also da glaube ich fließt sehr viel Energie bei ihm rein in diese Festlegung, wann muss was passieren, damit es seine Wirkung zeigt. Nicht unbedingt, dass es spannend sein muss. Es gibt ja auch andere Gefühle als Spannung irgendwie. Aber das kann er, glaube ich, ziemlich gut. Da ist mir, also Mindhunter als Serie, die hat er ja produziert, genauso. Also auch diese Serie, zum Beispiel finde ich ziemlich langsam. Da passiert sehr wenig.
Auch sehr viele Dialoge, ne?
Genau.
Weil dadurch, ne, die Ausgangslage von Mindhunter ist ja einfach so, es werden Serienkiller interviewt, die im Gefängnis sitzen.
Ja.
Das heißt, die erzählen, es geht natürlich nie um, um Verbrechen, was jetzt gerade passiert ist oder so. Und man jetzt den Mörder sucht, aber man weiß ja schon immer, wer es war.
Es gibt zwar sozusagen ein übergreifendes Verbrechen von dem, und das ist auch, aber das ist ja auch Langsamkeit. Ja. Wir haben zwar ein was man am Anfang oder am Ende immer sieht, so irgendwie ein Ausschnitt von einem Verbrechen, das gerade passiert.
Aber man weiß ja nicht mehr, ob es wirklich ein Verbrechen ist. Man sieht ja nur, also der wirkt wie ein Serienkiller, diese Szenen.
Aber er macht einfach irgendwas, jede Folge. Ja. Und das zieht sich über zwei Staffeln.
Ja.
Und man weiß am Ende das nicht. Und ich meine, ein Handlungsstrang zieht sich halt wirklich literally über zwei Staffeln, ohne aufgelöst zu werden.
Ja, und man weiß, ist es bloß Verarsche oder so? Weil dieser Charakter, der geht irgendwie raus, bringt den Müll raus.
Ja, genau.
Wirkt aber irgendwie komisch, der ist auf Arbeit. Ich glaube, da einmal gibt es eine Szene, wo am Kopierer irgendwas macht.
Ja.
Und das ist so, ja okay, die werden das wahrscheinlich zeigen, weil das irgendein Serienkiller ist oder noch wird.
Ja. Genau.
Ne?
Also ich fand das sehr spannend und also tatsächlich auch spannend, die Serie. Nicht im klassischen Sinne, sondern du interessierst dich auch für die Figuren und ihre Entscheidungen. Ne? Die sind gerade dabei, sozusagen diese Profiling-Unit vom FBI aufzubauen und da sozusagen die überhaupt erstmal die ersten Schritte zu machen. Also das war eine vermessene Idee, sich mit Serienkillern zu unterhalten und die zu fragen, was sie eigentlich antreibt. Ne? Das waren halt in der öffentlichen Sicht Monster. Warum sollte man mit
das
denen
böse
sprechen?
Halt, ne? Und die das sind böse. Einfach böse von Anfang an, schon mit der Geburt quasi böse Augen gehabt und
genau.
Die konnten ja nur.
Genau. Das ist sehr spannend und um nochmal zu Gone Girl zurückzukommen, nur für die, die den nicht gesehen haben, auch große Empfehlung, 2014 kam da raus. Da geht es um ein Paar. Die Frau verschwindet und dann ist quasi das, worum es geht, ist die Frage, wo ist die Frau und hat der Mann ein Verbrechen begangen. Der Mann ist Ben Affleck und ich will jetzt nicht spoilern, weil das große, also der große Plus dieses Filmes ist, dass man nicht alles weiß. Auch bis zum Ende weiß man nicht alles und das macht den Film so grandios. Deswegen, also das ist eine Schauempfehlung. Das ist mir wirklich was Positives aufgefallen.
Und glaubst du, da haben sie die Langsamkeit schon effektiv eingesetzt?
Ich würde das so sagen. Mhm. Also man hat, wenn ich jetzt mal eine andere Fincher-Filme angucke, also ich finde, man hat in dem Film schon deutlich mehr ruhige Einstellungen auch. Ne? Man lässt Zeit zum Durchatmen, wir haben nochmal Rückblicke viel drin. Das nimmt auch aus der Haupthandlung nochmal den Drive raus, sage ich mal, die Geschwindigkeit raus. Was in dem Fall aber positiv ist und aufgeht am Ende. Ich glaube, das ist wichtig, dass das am Ende einem Zweck dient und nicht einfach langsam ist, weil, weiß ich nicht, weil man irgendwie eine Handlung, die nur 30 Minuten ist, was Marvel gerne tut, die nur 30 Minuten wert ist, eigentlich auf anderthalb Stunden ausdehnt oder so.
Ich hatte auch überlegt, ob ich hier Zodiac nehme, auch als Beispiel, wegen Fincher.
Ja.
Ist mir auch sofort eingefallen, weil es halt auch diese eine Szene, wo Jack Gyllenhaal dann bei einem sich eine Information, glaube ich, holen will bei einer Person, die was über diesen Zodiac-Killer wissen könnte. Und dann stellt er während des Gesprächs für einen Fakt, das könnte der Zodiac-Killer sein.
Ja, ja, ja.
Weil da ist ein paar Hinweise jetzt auf einmal und er eine Information hat, die eigentlich nur der Killer wissen könnte. Und dann sagt diese Person, ja, ich habe hier noch ein paar Akten, es sind bei mir noch im Keller. Und dann denkt er ja so, wir sind ja in Kalifornien, wer hat denn hier einen Keller?
Ja.
Das ist total ungewöhnlich, dass man hier. Und dann hat schon direkt diese Spannung, obwohl auch in der gesamten Szene nichts passiert. Er geht dann einfach diesen Keller runter und findet dann kurz das Dokument nicht und wird selbst panisch, aber es passiert eigentlich nichts. Also es gibt auch eigentlich keinen Grund, panisch zu werden.
Hm.
Aber die ganze Szene ist total spannend, obwohl eigentlich wirklich nichts passiert und eigentlich nur ein paar Worte gesprochen wurden. Und es ist so andeutungsweise, es könnte sein, dass das der gerade vor dir, der wirklich so der Killer ist. Stellt sich heraus, nee, ist er gar nicht. Aber das ist auch so eine ganz, eigentlich total simple Szene, die total effektiv ist und die auch gerade so gut funktioniert, weil auf einmal es keinen krassen Schnitt gibt oder so und auf einmal total gesprintet wird oder ein Mord passiert oder so, sondern einfach nur wirklich ein Gespräch und dann geht man in den Keller runter. Eine Treppe runter, ja.
Ja, aber dann ist es natürlich, der Subtext ist natürlich ein anderer,
ja.
Ne? Und das macht es dann umso spannender. Hast du ein schlechtes Beispiel noch mitgebracht? Mm-hmm.
Ich habe zwei schlechte Beispiele.
Ja.
Einmal die Hobbit-Trilogie, also ungefähr drei Filme.
Oh ja, okay.
Und den letzten James Bond.
Okay.
Das wären für mich so Paradebeispiele für Filme, die wirklich extrem langsam erzählt sind, viel zu lang gehen und die mich dadurch auch wirklich gelangweilt haben. Bei besonders Hobbit, der Hobbit-Trilogie, ist es, glaube ich, ein sehr perfektes Beispiel für Hollywood-Filme. will strecken, weil es natürlich mehr Geld gibt, wenn man drei Filme macht. Und, aber wenn man sich wirklich mal das Buch anschaut, auf dem das Ganze basiert, das ist eigentlich nur ein Film. Wenn man wirklich mal ganz, ich glaube, es war ja am Anfang, waren zwei Filme geplant, dann hat man es auf drei gestreckt.
Es ist ein Buch auf jeden Fall.
Aber selbst zwei Filme wären, glaube ich, wenn man ganz ehrlich ist, viel gewesen. Ja. Das ist eigentlich wirklich die, wenn man da wirklich ganz kritisch rangeht und wirklich die Szenen nur reinnimmt, die wichtig sind und die Charaktere wirklich nur reinnimmt, die wichtig sind, dann ist es eigentlich ein Film, der wirklich von mir aus dann 2,5 Stunden auch gehen kann oder 2 Stunden auf jeden Fall. Aber das ist wirklich so aufgebläht und besonders man merkt ja dann im Film, wie es das nicht mal... Also dieses einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Und alleine, obwohl es drei Filme sind, kannst du mir keinen Zwerg nennen mit Namen. Ne? Oder was der irgendwie kann oder was seine Persönlichkeit ist. Außer halt dann der Hauptzwerg, der König.
Ja.
Weil er auch Eichenschild heißt. Weil das noch ein Name ist, der noch halbwegs im Kopf bleibt. Ja. Aber ansonsten, also Thorin Eichenschild. Aber ansonsten keine anderen der Zwerge. Kann mir irgendjemand sagen, das ist der und der kann das und der kommt daher. Es gibt noch irgendwie den Gimli-Vater, glaube ich.
Ja.
Aber keine Ahnung, was das für eine Persönlichkeit hat. Und wenn du das halt mit den...
Das waren halt einfach, Das waren einfach nur die Zwerge.
Ja. Und du hast original, die gehen ja alle fast 3 Stunden in deine Filme. Du hast so viel Zeit, im Prinzip 8-9 Stunden mit den Extended Cut auf jeden Fall. 9 Stunden Zeit, um Charaktere einzuführen. Dann kannst du mir nicht mal diese eigentlich Hauptgruppe wirklich benennen, außer den einen Typen. Ja, und das finde ich allein, obwohl es sich so viel Zeit lässt, kriegst du dann trotzdem nicht hin, mir die Charaktere vorzustellen. Oder diese Liebesgeschichte, die dann ab dem zweiten Teil erzählt wird zwischen dem einen Zwerg und der Elfin, der Elbin. Das ist ja auch total aufgesetzt und auch so von einem auf den anderen Moment, obwohl du auch eigentlich die Zeit hättest, da eine richtige Liebesgeschichte zu erzählen. Aber das funktioniert auch überhaupt gar nicht. Und dann geht auch am Ende im dritten Teil geht, glaube ich, die Endschlacht geht durch insgesamt 40, 50 Minuten, was auch viel zu lang ist.
Ja.
Also ich hatte wirklich auch mit dem letzten Kumpel drüber gesprochen, der gesagt hat, der ist dabei eingeschlafen und ist dann irgendwann wieder aufgewacht, wo Legolas kurz die Gravitation außer Kraft gesetzt hat und auf fallenden Stein hochgelaufen ist. Da ist er wieder aufgewacht und hat gesagt, die Schlacht ist immer noch okay, wir sind gerade da. Und das ist so auch gerade, weil dadurch, obwohl da so viel Energie und Geld reingeflossen ist, die Kämpfe irgendwie, die Effekte toll aussehen zu lassen, ermüdet sich dann wirklich total. Weil wenn du nach dem 20. Mal wieder jemand siehst, wie jemand mit dem Hammer erschlagen wird oder der Drache Feuer speit, dann ist es irgendwann halt auch nicht mehr cool.
Ja.
Und dann vor allen Dingen den Charakter trotzdem keine Zeit gelassen wird. Also es passiert so viel Plot eigentlich an sich, so viele einzelne Handlungsstränge, aber die erzählen nie was. Die erzählen nie eine große Geschichte. Weil am letztlich geht es ja im Hobbit auch und um Herr der Ringe, auch um Gier zum Beispiel, mit der jeder will den Ring haben, was dann einfach nur ein Objekt ist, was jeder haben will. Also es geht dann irgendwie auf einer Metaebene auch um Gier, um menschliches Versagen. Und das wird dann gar nicht herausgearbeitet. Du hast zwar dann viel Plot, aber der Plot erzählt gar keine übergeordnete Geschichte und dadurch wirkt es dann auch so überfüllt. Und das finde ich dann auch beim letzten James-Bond-Film so eklatant. Das ist ja auch, er geht glaube ich fast 3 Stunden. Das wird ja auch der längste James-Bond-Film. Und geht auch länger als Dune. Irgendwie ein paar Minuten länger als der letzte Dune. Und trotzdem, also ich fand den Bösewicht allein so flach. Also ich habe den nicht verstanden. Ich wusste auch nicht, was genau sein Plan ist.
Ja.
Warum er genau so handelt.
Er ist böse, hallo.
Er ist halt böse und er hat halt auch ein verbranntes Gesicht irgendwie. Ja. Und das ist dann auch so, warum lässt man sich so viel Zeit? Du kannst das alles jetzt so in einer Stunde 30 erzählen können.
Ja, okay. Ja, ich hatte nicht das Gefühl, also ich fand den James Bond den letzten nicht so schlecht, aber der war deutlich zu lang. Ne? Wobei er mich schon auch unterhalten hat irgendwie. Also der ging für mich besser auf als die Hobbit-Trilogie. Aber die Hobbit-Trilogie macht ja das alles mal drei. Das macht es vielleicht noch schlimmer.
Das macht es auf jeden Fall noch schlimmer. Aber ich weiß nicht, dass man das auch so versucht, das ist für mich auch so ein Trend halt, Charaktere so dann doch versuchen irgendwie zu erklären und sagen, der ist so deswegen, also man erfährt ja trotzdem, warum der Bösewicht so handelt, wie er handelt, aber man soll zumindest das erzählt bekommen und auch James Bond soll ja ein bisschen mehr sein als einfach nur ein Geheimagent und Frauenheld, aber das ist dann auch so, gibt das die Figur wirklich her?
Ja.
Und ist es wirklich nötig, den so aufzubauen? Und ist es nicht eigentlich spannender, ihn mehr im Dunkeln zu lassen? Ja. Das heißt ja auch durch diese ganze Prequel-Schwämme und auch einzelne Charaktere kriegen irgendwie einen Film wie der Joker, dass du wirklich haargenau erklärt bekommst, warum ist der Joker zum Joker geworden? Warum ist James Bond wie er immer halt ist? Und dass du dann halt so viele Szenen bekommst, wo das scheinbar erklärt werden soll, dann wäre es vielleicht eigentlich interessanter, eben die Lücken zu lassen.
Dass es eben nicht so ist, dass man sagt, man braucht zu jedem alle Informationen.
Es ist so ein Determinismus auch so ein bisschen. Ne? Es ist immer Opfer seiner Umstände. Irgendwas ist passiert. Cruella de Vils Ziehmutter wurde von Dalmatinern umgebracht. Deswegen heißt sie Dalmatiner.
Ja.
Weißt du, das ist dann so.
Kann ich einfach eine
Figur... Ist originaler Plotpoint.
Kann ich eine Figur einfach mal böse sein?
So. Oder gut dahin. Oder halt was dazwischen. Und dann machst du damit aber was, erzählst damit was. Und das ist dann halt auch so... Ich weiß nicht, wenn es nicht mal gut erzählt ist, sei es auch Better Call Saul ein sehr gutes Beispiel, weil da bist du beim gleichen Problem, dass du eine Figur erklären willst, die du schon kennst und jetzt wird erklärt, warum ist Saul Goodman Saul Goodman. Da funktioniert es dann aber deutlich besser, weil sie halt auch viele Dinge offen lassen und weil sie immer wieder auch überraschen.
Ja. Mir fällt tatsächlich, ich hatte tatsächlich noch einen Film aufgeschrieben. Ich wollte jetzt eigentlich auch was Negatives sagen, aber jetzt sage ich mal was Positives, weil du genau das gerade ansprichst. Ich habe einen Film, wo genau das nicht gemacht wird. Also wo eine Figur so sehr im Schatten bleibt, dass es total zur Spannung beiträgt. Und das ist ein alter Film, ein Western, um genau zu sein, von 1973, Clint Eastwood. Mhm. Ein Fremder ohne Namen, High Plains Drifter, ist der Originaltitel. Und es ist einer der weniger bekannten.
Hatten wir auch mal im Filmmagazin besprochen, glaube ich.
Genau, als wir eine Western-Folge gemacht haben. Das ist aber schon Millionen Jahre her. Weiß ich gar nicht, ob die überhaupt noch online ist. Auf jeden Fall ist das tatsächlich... Es gibt auch Western, die sind langsam erzählt, die sind langweilig. Zum Beispiel Slow West. Da ist das schon im Namen drin.
Obwohl der, glaube ich, auch nur 86 Minuten geht.
Oder ja, so. Aber er ist trotzdem sehr slow. Ja. Oder zum Beispiel, ich finde auch den in Anführungsstrichen letzten Western, der nicht der letzte Western war, Unforgiven, auch mit Clint Eastwood, finde ich auch furchtbar langweilig. Der ist auch sehr langsam erzählt. High Plains Drifter ist sehr spannend, weil wir über die Hauptfigur so gut wie gar nichts erfahren
auch und der
eigentlich auch gar nichts sagt. Also wir haben auch wenig Dialoge und es ist eigentlich nur eine Rachegeschichte. Und wir wissen auch lange gar nicht, warum. Und warum macht er die auf brutalste, für 1973, auf brutalste Weise bringt er dieses ganze Dorf um und fackelt es ab im Prinzip. Finden wir alles noch raus.
In der, ich glaube, das war damals aber nicht in der deutschen Version. Die hat das irgendwie verändert.
Ne? Da war irgendwas verändert.
Genau. Es gibt am Ende so einen kleinen Twist, da wird es ein bisschen erklärt. Genau. Und das in der deutschen Version ist der Twist verändert, was komisch ist. Aber
Das englische Original funktioniert deutlich besser. Und diese Geschichte ist halt so spannend, weil sie eben ganz viel nicht sagt. Und deswegen lässt sie auch die Interpretation zu, dass das vielleicht ein Rachegeist ist. Weißt du, also ist das überhaupt ein echter Mensch. Typ? So. Der da kommt. Mhm. Also das ist ein guter Film, der auch langsam erzählt ist.
Ja.
War es auch ein alter Film, wo ich mir jetzt sehr, 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 sehr viel Hass einbringen werde von sehr vielen Fans. Und ich glaube, wenn jemand das Filmmagazin oft hört, dann kennt man meine ausgesprochene Liebe zu Science Fiction, aber nicht zu 2001 Odyssee im Weltall. Als einer der, ich weiß, 1968 Genre definierend, ganz groß, aber stinklangweilig. Wirklich. Ich finde diesen Film, super langweilig. Ich finde den viel zu langsam erzählt. Da passiert gar nichts. Ich weiß, manche Leute mögen das. Ich nicht.
Ist ja allein schon wirklich der Anfang. Gab es wahrscheinlich mehrere Leute, die den damals vielleicht dann das noch gar nicht wussten, worauf sie sich einlassen, dann den Film anmachen, sich entweder im Kino angeschaut haben oder auf Videokassette. Hm. Und dann ist es erstmal 20, 30 Minuten Planet der Affen oder so. Ne? Ja. Ist ja erstmal, weil da ist ja erstmal die Szene, wie dann die Affen das Werkzeug entdecken und dann diesen Monolithen.
Genau.
Und es geht ja schon ziemlich lange, also gefühlt dafür, dass es nur so eine kleine Handlung ist. Auch sehr, sehr, sehr faszinierend.
Oder dann auf dem Mond, das dauert auch alles so lange. Also ja, okay, der Film dauert lange. Das fand ich zum Beispiel wirklich.
Ist auch manchmal aber langsam. Gar nicht so einfach zu sagen, weil manchmal funktioniert, dass es so langsam erzählt ist und manchmal eben nicht. Dann langweilig.
Also man muss auch, glaube ich, sagen, also in dem Fall, das funktioniert für mich halt nicht. Ich weiß, für viele Leute funktioniert das. Ich habe mich auch in der Vorbereitung wieder durch unzählige Subreddits durchgelesen und da gibt es durchaus spannende Diskussionen zwischen, ist das langweilig? Oder ist das langsam erzählt und wem gefällt das und wem gefällt das nicht? Es hängt auch von der Gucksituation ab. Ich habe auch einen Subreddit gefunden, wo die Frage war, hat jemand eine langsam erzählte Serie für mich, die ich morgens zum Aufstehen gucken kann beim Frühstück?
So, die haben mich aber nicht so herausfordert.
Genau,
so,
weil ich will da immer nicht herausgefordert werden und deswegen. Oder zum Beispiel, fand ich dann auch geil, da sind einige, haben dann über Animes geschrieben und tatsächlich diese Longrunner, One Piece, auch einer einen schönen Satz geschrieben, in One Piece passiert manchmal so viel in einer Folge, dass man das in einem Satz zusammenfassen könnte, ohne was Essentielles wegzulassen. Das hat auch mit dem zu tun, wie es produziert ist, dass natürlich, man halt Woche für Woche...
Und es gibt auch wirklich Filler-Folgen, die einfach wirklich, wo nichts passieren soll.
Genau.
Das ist ein gutes Stichwort auch. Ich hatte auch mal jetzt den 12. One-Piece-Film tatsächlich mal im Kino gesehen, vor 3 Jahren oder so, als ich mal von Freunden dazu eingeladen wurde.
Stampede.
Und ich hatte dann, genau, der war's. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ich habe es nur gesagt, der 12.
Ja, ich erinnere mich daran.
Also der ist, ich bin auch schon, ich habe nur One Piece als Jugendlicher nur bis Folge 200 oder so ungefähr geschaut. Deswegen bin ich schon lange raus.
Der 2 lief, ja.
Der 2 lief lange raus. Deswegen bin ich da natürlich aus den ganzen Charakteren und so, was die noch neu hinzukommen sind, war ich raus. Aber das Faszinierende ist ja, die haben immer noch nicht das in den One Piece gefunden, sind immer noch auf der Suche danach. Und der Film will ja quasi, zieht daraus seine Spannung, dass er dir erklärt, hier gibt es einen wichtigen Hinweis oder ein wichtiges Gadget, was du bräuchtest, um den One Piece leichter zu finden.
Ja.
Und der Film endet dann damit, dass dann Ruffy den haben könnte und dann sagt, nee, das brauchen wir ja nicht, weil wir sind der echte Piraten quasi und wir brauchen so eine Hilfe, brauchen wir nicht. Zerstört dieses Gadget, glaube ich, ist eine Art Superkompass oder irgendwie sowas war es. Und segelt weiter und es quasi ist nichts passiert in diesem gesamten Film, nichts von Bedeutung für die übergeordnete Handlung. Soll es natürlich auch nicht, weil Leute, die den Anime gucken, sollen nicht auch den Film gucken müssen, um zu verstehen. Das ist quasi nur ein kleines Extra. Aber deswegen ist das auch,
wobei das
quasi viel, hat das kein Erzähltempo, mal einfach nichts passiert.
Ja, das geht vielen Anime-Filmen so. Also ich finde zum Beispiel bei Detective Conan, da kann ich wirklich sagen, da bin auch nicht auf dem aktuellen Stand, habe viel mehr gesehen, als bei RTL 2 lief, habe aber auch alle Filme gesehen. Und die sind immer so angelegt, dass man die nicht braucht, um die Serie weiterzugucken, wie du sagst. Und die ersten sind ganz spannend, weil sie interessante Fälle erzählen. Aber das verliert sich dann. Es wird immer abstruser, immer actionlastiger. Und da sind wir das andere. Ich will jetzt gar nicht schönreden. Viele Action geht auch vor den Baum, weil sie überhaupt nicht wertschätzt, was... weil wenn alles schnell ist, dann ist halt alles einfach schnell. Das ist vielleicht auch noch was Positives, was bei so langsam erzählten Geschichten ist. Kannst du dann die Geschwindigkeit, wenn sie dann mal kommt, viel pointierter einsetzen. Dann wirkt so eine Szene wie bei High Plains Drifter, wenn dann doch mal was passiert, viel monumentaler. Ich finde da immer das Beispiel hier bei Drive mit Ryan Gosling, finde ich, ist die Gewalt ist für mich dann immer so das Beispiel. In dem Film passiert nicht viel Gewalt, bis auf an einem Punkt und das so extrem, wenn es in Saw passiert, okay, gut, egal. Aber dadurch, dass es in Drive passiert, wo du das die ganze Zeit nicht siehst, wirkt es so heftig.
Ja.
Also, man kann damit auch gut pointieren, glaube ich.
Absolut.
Am Ende.
Und das wäre auch ein gutes Beispiel mit, wo einfach ist so schnell alles an sich auch wieder viel Handlung passiert und alles auch viel Action, aber es trotzdem übelst langsam ist Fast and Furious. Das ist halt gerade auch der 9. Teil. Du musst mal Fast and Furious bei Wikipedia die Handlung, die ersten 2 Absätze oder so mal durchlesen und das werden wir versuchen zu erklären, weil das ist so unnötig kompliziert
einfach
und so
Fast
viele
and
Handlungspunkte.
Normal, oder was?
Fast Furious 9, der letzte.
9, okay.
Und da muss ich die ersten 2-3 Absätze mal lesen. Das ist so bescheuert und du kommst auch nicht hinterher, weil die dir irgendwas hanebüchen erklären wollen. Dadurch fühlt sich, obwohl so viel Action auch dazwischen passiert, aber es fühlt sich so langsam an, weil die Handlung so dann wirklich im ersten Gang vorangeht. Du kannst ja mal einfach mal vorlesen, ob ihr mitkommt.
Handlung von The Fast and Furious 9. Im Jahr 1989 arbeiten Dom und sein Bruder Jacob für ihren Vater Jack Toretto, der professionelle Autorennen fährt. Als Jacks Wagen eines Tages auf der Rennstrecke nach einem Unfall explodiert, machen die Söhne zunächst Jacks Konkurrenten Kenny Linder für die Tragödie verantwortlich. Dom erinnert sich jedoch daran, dass Jacob kurz vor dem Unglück am Wagen schraubte und gibt ihm die Schuld für das Geschehene. Jacob beteuert, dass alles mit seinem Vater abgesprochen war, doch Dom fordert ihn zu einem Straßenrennen auf, bei dem Jacob verliert und folglich für immer verschwinden muss. Jacob wird daraufhin von Jacks ehemaligem Techniker Buddy aufgenommen und entwickelt sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem der weltbesten Meisterdiebe, Auftragsmörder und Hochleistungsfahrer, alles ohne die Aufmerksamkeit von Dom auf sich zu ziehen.
So, das war jetzt nur erstmal der Vorspann. Da muss man wirklich dann irgendwie ab wann die Handlung einsetzen.
Guck mal, auch wie viel. Ey, das ist so viel, kann ich niemandem zumuten, ey.
Oder zumindest den nächsten Absatz, weil dann geht auch wirklich. Also, das war ja erstmal die ersten 20 Minuten.
Jahre später wollen Dom und Letty zusammen mit ihrem Sohn Little Brian auf dem Land ein ruhiges Leben führen, als sie von Roman, Tay und Ramsay Besuch bekommen. Das Trio klärt die beiden über einen Notruf von Mr. Nobody auf, der Cypher fassen konnte, dessen Fahrzeug bei der Überführung allerdings angegriffen und zum Absturz gebracht wurde. So entscheiden sich Dom und Letty dafür, noch einmal zu ihrem alten Leben zurückzukehren und in Monte Quinto in Zentralamerika dem Notsignal nachzugehen. Wie sich herausstellt, befindet sich die Absturzstelle direkt in einer militarisierten Zone, weshalb es die Crew mit zahlreichen Soldaten aufnehmen muss. Nachdem sie aus dem Flugzeugwrack ein seltsames Gerät bergen konnte. Oh nee, komm. Wirklich. Also, ja. Und ja. Das waren wie lange? 5 Minuten? Keine Ahnung.
Und dann kommen dann auch noch Charaktere, totgeglaubte Charaktere wieder. Dann kriegen die noch eine Backstory. Warum sind die denn totgeglaubt? Also wo wurde ihr Tod gefaked?
Ja.
So ein bisschen auch wie in einem Comic, in dem niemand stirbt so ganz. Auch in Fast Furious gilt das besonders. Mhm. Nie jemand ist ganz tot. Ich glaube, es gibt 3 oder 4 Charaktere, die nur in dem Film, glaube ich, totgeglaubt sind und dann zurückkehren. Und dann, um halt irgendwie zu argumentieren, dass alle 30, 40 Minuten sich der Handlungsort ändert, dann muss dann so ein ganz komischer Handlungsstrang erzeugt werden oder ein Grund dafür erschaffen werden, warum denn die Charaktere jetzt dort sind. Aha. Und da an sich, die entwickeln sich auch null weiter. Und es passiert auch nie was. Eigentlich passiert nie was, was wirklich die Welt oder die Charaktere irgendwie beeinflusst. Und dadurch fühlt es sich auch so langsam an. Und dann denkst du am Ende, wenn der Film vorbei ist,
oh Gott. Ja. Ich bin nicht mitgekommen, deswegen war es langweilig.
Und du hast dann auch 5000 Namen, so Mr. Nobody, Little Brian. Ja. Und die ganzen Charaktere, die zurückkommen, das finde ich auch sehr... Also ihr müsst mal den ganzen Wikipedia-Artikel wirklich durchlesen, auch die nächsten.
Macht das nicht.
Es wird nicht besser.
Es wird nicht besser. Wir verlinken trotzdem in den Show
Notes. Mach's mal, ja.
Ja, ich hab noch einen Honorable Mention, um wenigstens mal einen deutschen Film, der etwas langsamer erzählt ist, zu nennen, der ganz gut funktioniert, finde ich. Gundermann. Ist für mich wirklich einer... Also das hat... auch was mit dem Inhalt zu tun, also logischerweise was mit dem Inhalt zu tun, ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Film über Gerhard Gundermann, Musiker zu DDR-Zeiten, Arbeiter, Musiker, und der ist auch langsam erzählt und trotzdem dadurch, dass wir Charakterentwicklungen sehen und auch zwiespältige Charakter irgendwie, die hadern und oder beziehungsweise vielleicht auch nicht hadern, einmal zu wenig hadern mit sich, wird es spannend.
Ja. Und da hast du auch viele kleine Details, weil die Schauspieler so toll sind. Und dann halt auch, spielt zum Beispiel so eine ganz typische DDR-Schlüssel, weiß ich noch, aus dem Film, spielt eine gewisse symbolische Rolle, die man halt auch im Verlauf des Films immer mal wieder sieht. Ja. Und dadurch können dann selbst kleine Szenen, wo diese Schalen einfach vorkommen, kann man sich sehr gut in den Details auch verlieren. Aber da ist mir jetzt noch, wo jetzt nach deutschen Filmen ist, mir ein auch schlechtes Beispiel eingefallen. Okay. Ein großer Kunstfilm, den haben wir, glaube ich, auch mal zusammengeschaut. Der eigentlich auch total gefeiert ist, aber den fand ich einfach nur furchtbar und einfach furchtbar arthausi langweilig.
Ja.
Das war Der Himmel über Berlin. Das war, glaube ich, mit Otto Sander.
Ja.
Wo dann auch, da gibt es auch so eine 20 Minuten Szene, wo Französisch gesprochen wird und es ist nicht untertitelt. Ja. Alter, ich weiß nicht, was da abgeht.
Da werden wir uns wahrscheinlich von der deutschen Fan-Community, die, weiß ich nicht, Wim Wenders feiert und die so ein, weiß ich nicht, cineastischen Hang haben, wieder auch Feinde gemacht haben, glaube ich, aber ja.
Aber ja, das
wir
ist dann auch
damals
so
geguckt und langsam. Boah.
Das wird mich extrem gelangweilt, weil da habe ich auch keinen, also ich weiß natürlich, was der Film ungefähr sagen will und auf welcher Metaebene der so stattfindet, aber das ist dann so, glaube ich, schwerfällig auch erzählt und so, auch der Film weiß, dass er bedeutend ist und allein das macht schon anstrengend und das ist wirklich so wie eine Gedichtsanalyse in der 9. Klasse fühlt sich dieser Film an.
Mhm. Das stimmt. Aber vielleicht nicht nur ein Gedicht, sondern gleich eine ganze Buch.
Vielleicht auch so ein Buch.
Ganzes Buch.
Gleich so, halt mit, wenn man dann mit 15 Räuber, also Schiller lesen muss oder Goethe.
Ja,
oder
genau.
Wir hatten ihn damals, glaube ich, zu Remakes, hatten wir den besprochen. Da gibt es nämlich ein amerikanisches Remake mit Nicolas Cage.
Ja.
Glaube ich. Und der ist natürlich deutlich amerikanischer, deswegen halt auch ein bisschen langweilig oder offen mainstreamiger.
Ja.
Und eigentlich natürlich ein bisschen weniger spannend, aber vielleicht auch dadurch vielleicht ein bisschen spannender, wenn man sieht, wie es dann für ein breites Publikum geöffnet wird, aber das ist natürlich etwas leichter zugänglich.
Ja, ja, ja. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, auch ein Film, der irgendwie seine Zeit hatte, ne? In die da gut gepasst hat. Würde ich dem auch nicht absprechen wollen, wohingegen viele von dem, die nicht funktionieren, die wir heute erwähnt haben, ja einfach nur, sag ich mal, kommerzschlecht sind. Ich würde da mal eine Trennung machen zwischen ist das jetzt aufgrund von Geldinteressen vielleicht passiert? Ne? Ich sag mal, Hobbit hat sicherlich auch Geld eine Rolle gespielt.
Ja, auf jeden Fall.
Vermutlich, ja. Und Fast and the Furious kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da Geld eine Rolle spielt.
Nee, kann ich mir wirklich auch nicht. Das ist Leidenschaft.
Nee, das ist wirklich pure Leidenschaft. Okay, ich hoffe, euch war jetzt nicht langweilig. Haben wir über eine halbe Stunde über langsame Filme gesprochen.
Hoffentlich war es nicht zu langsam, ja.
Vielleicht waren wir euch schnell genug. Vielleicht guckt ihr euch einfach einige davon auch an. Also war ja auch ein paar gute dabei, muss man sagen. Wir haben jetzt noch für euch ein paar News. Also, was gab's sonst noch? Wenn wir schon über ein Hobbit gesprochen haben, können wir auch mit Herr der Ringe anfangen.
Genau, der größte Spiele-Publisher Europas, die Embracer Group, die haben sich jetzt die Rechte, die IP-Rechte am Hobbit und der Herr der Ringe jetzt gekauft. Für noch eine unbekannte Summe, aber es sind zumindest, was so die Zahlen, die man ungefähr weiß, werden so ein paar hunderte Millionen sein. Ist ein bisschen die ganze Sache kompliziert. Ich kann euch nicht genau sagen, wer wessen Rechte jetzt noch hat, weil zum Beispiel jetzt die Rechte an der bekanntesten Herr der Ringe-Verfilmung von Peter Jackson, die liegt noch bei Warner Brothers und New Line, also Warner Brothers insgesamt noch. Das hat jetzt Embracer Group nicht. Auch die Buchrechte, also wirklich die Bücher rausbringen, kann noch der Tolkien-Nachlass. Aber jetzt, wenn jetzt jemand sagen möchte, er möchte jetzt neue Herr-der-Ringe-Filme oder Hobbit-Filme machen, dann müsste er bei Embracer jetzt nachfragen, ob er das darf. Mhm. So habe ich das jetzt verstanden. Und auch Serien, die 4 Folgen oder kürzer sind, ist auch bei Embracer jetzt, die zu Herr-der-Ringe sind oder Hobbit. Alles ein bisschen kompliziert.
Du hattest doch so eine schöne Chart, wo das alles aufgelistet
ist. Ja, wie das aufgelistet ist.
Die können wir ja verlinken.
Die können wir gerne verlinken. Ja. Vielleicht seht ihr da besser durch. Das ist bei so rechten Dingen immer ein bisschen kompliziert, weil zum Beispiel Amazon hat ja auch, aber die haben mit dem Tolkien-Nachlass, haben die einen Deal. Deswegen können die machen ja jetzt eine Serie, die geht ja 8 Folgen. Die Ringe der Macht-Serie, weil die spielt ja auch vor der Hobbit, deutlich vor der Hobbit. Das ist nochmal...
Ein paar tausend Jahre, oder?
Ja, 1000 oder 2000 sogar. Also deutlich auf jeden Fall. Und das ist ja auch nochmal... eigene Lizenz irgendwie, obwohl alles Tolkien ist, aber es ist nochmal ein eigenes Ding. Aber trotzdem ganz, ganz spannend, weil das war irgendwie seit 1974 das erste Mal, dass wirklich die kompletten Rechte jetzt, also zumindest dieser Teil dieser Rechte jetzt erstmal einen neuen Besitzer haben. Und die Embracer Group, für die Leute, die das jetzt nicht wissen, die sind quasi wirklich ein großer Spiele-Publisher, die vor allem Videospiele rausbringen und in den letzten 5 Jahren irgendwie alles aufgekauft haben, was es in Europa halbwegs gibt. Aber vor allem auch viele deutsche Studios auch. Mhm. Also es war wirklich auch so ein Gag innerhalb der Branche, wenn man sagt, hä, wer ist das denn? Ah, ich bin gekauft. Von denen, die haben wirklich krass, gerade enormes Wachstum, was die da haben, weil da müssen irgendwie die, weiß ich nicht, wie viele Kredite die aufgenommen haben müssen, weil die sind ursprünglich aus einem gescheiterten Publisher sind die entstanden, der insolvent gegangen ist, da haben die sozusagen die Konkursmasse aufgekauft und sich dann langsam aufgearbeitet und haben jetzt wirklich ganz viele Studios, so Mittelklasse-Studios aufgebaut, die konzentrieren sich vor allen Dingen auf so Spiele, die nicht, die jetzt kein God of War oder Last of Us, die jetzt mehrere hunderte Millionen kosten, sondern eher so 2-stelliger Millionenbeitrag.
Ja.
Aber haben davon mittlerweile fast alle Studios irgendwie aufgekauft, die sowas entwickeln. Und jetzt halt irgendwie auch noch die Rechte. Mal gucken, was die damit machen. Also die können auf jeden Fall jetzt Filme, Videospiele dazu rausbringen, die irgendwie oft darauf basieren. Deswegen mal schauen, was daraus wird. Oder ob es am Ende gar nicht so viel bedeutet, weil die das nur rauslizenzieren und können es ja trotzdem noch jemand anders geben als Lizenz.
Ja. Schauen wir mal. Wenn ihr das verstanden habt, schreibt es doch bitte einfach.
Ich habe es nicht sogar, ich habe ein bisschen beschäftigt, aber nicht wirklich verstanden, was genau alles für Rechte sind. Das ist wirklich teilweise echt kompliziert.
Wir haben noch eine, es gab noch eine traurige Meldung die Woche. Wolfgang Petersen ist gestorben im Alter von 81 Jahren. Sehr berühmter Regisseur, deutscher Regisseur, der auch in Hollywood viel bewegt hat. Auch zu unserem heutigen Thema passt, mit sehr langen und langsam erzählten Filmen teilweise.
Das Boot wäre auch ein gutes Beispiel gewesen, aber deswegen, für ein gutes Beispiel gewesen.
Genau, ein sehr gutes Beispiel für das Boot. Ich habe gerade noch mal geguckt, also du hast die Kinoversion 149 Minuten, der Director's Cut auf DVD 200 Minuten, der Director's Cut auf Blu-ray 208 Minuten, die TV-Filmfassung 282 Minuten und die TV-Serie, die gab es ja auch, ist dann auseinandergeschnitten sozusagen, 309 Minuten. Also ich sag mal, ich habe den Director's Cut auf DVD damals gesehen, zum ersten Mal und es funktioniert. Also ich fand das Boot, das war für mich immer so ein komischer Hybrid zwischen Serie und Film. Ich finde, beide Formen haben was für sich irgendwie. Und die ist auch langsam erzählt und man hat viel Stille in diesem U-Boot. Warten, explodiert jetzt neben mir wieder schwimmt der Zerstörer oben vorbei, ohne dass er uns bemerkt und so. Alle müssen ganz leise sein, dass sie uns nicht hören und so. Und das funktioniert eben nur durch diese Stille und durch diese Langsamkeit.
Genau, da passt natürlich Thema, Inhalt, Form total zueinander, weil man dann halt selber dann auch so geschafft ist, wenn man diesen Film geschaut hat, wenn man die Zeit gestanden hat, dann fühlt man sehr, als hätte man
also im U-Boot
gesessen.
Wobei, muss man natürlich auch da, gibt es natürlich jetzt Fragen, die man heute stellen kann, und nagelneue tschechische Züge hier, kann sich die Deutsche Bahn echt eine Scheibe von abschneiden. Egal, man muss auch da sagen, es gibt natürlich auch kritikwürdige Sachen, ne? Diese ganze, ich sag mal, dieses Greenwashing von U-Boot-Besatzungen während des Zweiten Weltkrieges auf Nazi-Seite, das hat auch lange Tradition im deutschen Fernsehen, irgendwie ist schwierig. Kann man das drüber reden. Fall, ja. Debatable. Aber ja. Das schmälert ja nicht die erzählerische Brillanz.
Aber das ist vielleicht auch noch ein guter Grund gewesen wäre, warum heute irgendwie sich viele Filme irgendwie lang anfühlen. Ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass sie so ein bisschen mit den Serien konkurrieren wollen. Ja. Weil das ist irgendwie das neue Prestige-Objekt ist, ne? Ja. So eine Serie, weil die kann sich auch so viel Zeit nehmen, Charakter zu erklären. Und deswegen will man das im Film auch ein bisschen haben. Und dann muss halt jeder Film immer mindestens 2,5 Stunden gehen. Ja, auch wenn es nicht verdient. Da können wir vielleicht auch vorstellen. Das sieht man ja auch beim Boot. Da gibt es jetzt auch eine aktuelle Serie dazu. Ich weiß gar nicht, hast du die jetzt komplett...
glaube ich.
Also ja, da läuft aber Sky.
Ja, Sky, glaube ich. Und das hat die erste Staffel, habe ich gesehen, die zweite noch nicht. Und die dritte, glaube ich, auch noch nicht.
Aber war die... Hat die dadurch, dass es eine Serie ist und sich mehr Zeit lassen kann, war sie dadurch besser?
Naja, das Boot konnte sich ja auch so viel Zeit lassen. Ich glaube, netto macht das gar nicht so einen langen Unterschied. Aber also die war, was heißt besser? Ich fand die erste Staffel relativ unterhaltsam. Sie macht halt deutlich, sie ist deutlich anders, weil sie spielt viel mehr auf dem Festland. Sagen wir es mal so. Sie haben es ganz anders aufgebaut.
Okay.
Kaum vergleichbar.
Okay. Gut, dann also mein Take dann zu Wolfgang Petersen wäre, ich habe das Boot ist natürlich das eine bekannteste, aber wirklich was mein Kindheitsfilm ist, den ich mit Wolfgang Petersen verbinde und weswegen ich, wenn ich den Namen Hector höre, immer ihn auch nur schreiend in meinem Kopf höre, wenn ihn Brad Pitt gegen eine Mauer schreit, ist er Troja.
Ja.
Das war dann, nachdem er dann in Hollywood auch angekommen ist, durfte er auch ein paar größere Filme machen, glaube ich, dann wahrscheinlich sein bekanntestes Troja, neben das Boot. Und den finde ich eigentlich ziemlich gut. Den hab ich habe den auch etwas länger schon nicht mehr gesehen, aber ich glaube eigentlich, der ist wirklich auch noch ziemlich gut. Weil ich fand halt gerade, also gerade die Hector und Troy, also Eric Banner und Brad Pitt, fand ich als Charaktere immer sehr, sehr spannend. Dieser Kampf allein zwischen den beiden ist sehr schön choreografiert. Gehört für mich immer noch eins der besten Duellkämpfe so in dem Film. Weil es auch gleichzeitig natürlich eine Geschichte erzählt, weil du auch weißt als Zuschauer, dass Hector. Bringt der Hector auch nur um, weil er glaubt, dass Hector einen besten Freund von ihm getötet hat. Dabei hat er das nur aus Versehen getan. Das ist eigentlich auch eine große Tragödie, dass diese beiden Männer sich jetzt töten müssen.
Müssen
natürlich, wie soll es anders gehen.
Ja.
Deswegen habe ich immer so einen kleinen Schwachpunkt auch für diesen Film gehabt, weil ich finde eigentlich ziemlich cool. Und auch so generell Historienfilme, die mit sehr großem Aufwand gemacht sind, die können auch gerne 3 oder 4 Stunden gehen, das schaue ich mir gerne an.
Okay. Ja, nee, ich nicht.
Jetzt generell der Film oder Historienfilme?
Nee, Historienfilme generell. Also. Wolfgang Petersen.
Nicht mal so Königreich der Himmel, Gladiator.
Nee, gar nicht. Oh. Überhaupt nicht. Nee.
Ist ja alles zu lang und zu langweilig.
Ja, genau. Da kriege ich so 2001-Vibes schon wieder. Naja, also Wolfgang Petersen kann man vielleicht nochmal einem Rewatch unterziehen jetzt aufgrund des traurigen Anlasses. Lohnt sich auf jeden Fall. Das Boot hat auch eine sehr markante Filmmusik. Und das ist vielleicht ein Hinweis auf die kommende Folge, die wir nächste Woche veröffentlichen.
Hinweis.
Ein Hinweis, denn wir machen jetzt erstmal Schluss. Wir haben es ohne Regen hier durchgestanden.
Obwohl es langsam immer mehr danach aussieht.
Aber es zieht zu, ne?
Es zieht wirklich zu.
Ich hatte auch schon 2-3 Mal so ein, wie nennt man das? Ich hatte so ein Placebo-Regentropfen auf meinem Arm gespürt, so aus Angst einfach. Muss ich jetzt den Laptop zuklappen?
Ich weiß noch nicht, was hier passiert, wenn auf einmal wieder Regen auf den Boden kommt, ob das einfach...
Verdampft. Heute hat mir ein Kollege erzählt, dass es sein kann, jetzt in den Waldbränden, dass wenn es jetzt so doll regnet, dass die aber so tief in dem Boden drin sind, dass sie dann einfach unter dem nassen Boden weiterschwelen, weil das Wasser nicht so tief kommt und dann entzünden die sich im Frühjahr einfach wieder neu.
Nice. Finde ich gut.
Es ist sehr traurig.
Okay. Deswegen lieber Filme schauen.
Lieber, genau.
Auch langsame Filme.
Einfach Realitätsflucht. Immer eine gute Idee. Gut. So, bevor das jetzt uns vollregnet, wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns dann in der kommenden wieder. Du bist auf der Gamescom zwischendurch. Mhm. Da musst du auch mal ein bisschen erzählen dann. Ob du da was gesehen hast.
Ob was Cooles gesehen hast.
Filmmäßiges.
Vielleicht habe ich mir auch dann die Hobbit-Rechte gekauft.
Ja.
Weil die sind auch
wirklich da. Bring was Schönes mit von den...
Von Embracer. Ich frage mal nach, ob ich da auch ein Stück abbekomme. Also, dass ich mich einfach in den Vertrag mit reinschreibe.
Kann ich eine Figur haben, bitte.
0,0001% der Merchandise-Einnahmen vielleicht kriege.
Dann brauchst du aber kein Filmmagazin mehr machen. Oder nur noch Filmmagazin, weil du einfach nur noch das machen willst.
Ja, genau. Finde ich auch nicht schlecht.
Na dann, bis bald.
Bis
dann. Tschüss.
Ciao.